NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Mai 1843. Der Todestag der Schriftstellerin Charlotte von Kalb.
Ach, Sie wissen ja, was wir alle für Masken bekommen haben. Wie der Mensch vermummt ist und der Geist nicht erweckt. Und wo er es ist, wie bei mir, regt er sich nur mit kleinem Fittich, wo die Federn verdorben oder ausgezogen sind. Das Bild ist nicht schön, aber leider wahr.
Dabei wäre sie so gerne weit und hoch geflogen, die Charlotte von Kalb, mit kräftigen Flügeln und befreitem Geist. Stattdessen ging es ihr wie so vielen begabten Frauen ihrer Zeit. Immer wieder wurden ihr die Federn kräftig gestutzt. Und wenn sie dennoch abheben wollte, fand sie sich gefesselt durch die Konventionen, die Umstände. Sie konnte eben die Masken des Anstands und des gesellschaftlichen Reglements, die ihr die Herkunft und ihr Geschlecht verpasst hatten, nie absetzen.
Unter allen Widerwärtigkeiten des Leibes und der Seele sind die kalten, leeren, essigsauren Qualen der Geselligkeit, wie man sie findet, mir die schwersten gewesen. Weil ich, wenn ich herauskam, mich nicht wiedererkannte. Oh, was hätte ich bleiben sollen? Was hätte ich werden können?
Doch wenn sie auch litt und haderte, um wirklich zu rebellieren, fehlte Charlotte von Kalb der Mut. Sie starb am 12. Mai 1843, heute vor 170 Jahren. Und in ihrer Generation gab es durchaus Frauen, die auf die Konventionen pfiffen. Doch die stammten meistens aus dem Bürgertum, gingen trotzig, wenn oft auch notgedrungen, ihren eigenen Weg. Über Charlotte von Kalb meint die Literaturwissenschaftlerin Dr. Ulrike Müller, die einige Bücher unter anderem über die klugen Frauen von Weimar geschrieben hat.
Ich glaube, dass die Wehrfähigkeit da überhaupt nicht da war. Also ich sehe sie da auch in so einer Ohnmachtsposition. Ich sehe sie auch schon als Kind irgendwie immer in Situationen, wo sie sich vor irgendwas gefürchtet hat.
Charlotte Sophia Juliane, 1761 als Freiin Marschalk von Ostheim geboren, stammte aus einer immens reichen, weit versippten thüringischen Adelsfamilie, trotz ihrer vier Geschwister ein einsames, seelisch vernachlässigtes und unerwünschtes Kind.
Sie mochte diesen Bruder sehr gern, das war eigentlich der einzige, mit dem sie sich gut verstanden hat, wo sie sich auch angstfrei geliebt fühlte. Kindheit gab es in dem Sinne ja sowieso nicht. Dann hingen da die finsteren Ahnen auf den Fluren und schreckliche Ereignisse in Form von Beerdigungen fanden statt. Und ich stelle mir diese ganze Kindheit irgendwie immer ganz düster vor.
Als Charlotte 6 war, starb der Vater, kurz darauf auch noch die Mutter. Bruder Fritz kam zur standesgemäßen Ausbildung in die Schule. Die vier Schwestern wurden bei Verwandten in Meiningen untergebracht. Bildung und Erziehung für Mädchen? Französisch, natürlich. Dazu Hauswirtschaft, Religion und gesellschaftlicher Drill mussten reichen, um sie heiratsfit zu machen. Nur Charlotte fand noch etwas anderes, die Literatur.
Und dann hatte sie da aber einen ganz netten Bibliothekar und der war Aufklärer. Und so hat sie also eigentlich schon so ab ihrem 10. Lebensjahr im Grunde auch Aufklärungsschriften in die Hände bekommen und auch Stücke von französischen Dramatikern.
Charlotte, hochgewachsen, Bild, hübsch, blonde Haare, schöne blaue Augen. Stark kurzsichtig allerdings, sie sah die Welt nur verschwommen, die Natur, die Ferne, die Sterne fast gar nicht. Also entdeckte sie die Welt in sich. Eine Träumerin, die las, was ihr in die Hände fiel, eine Autodidaktin mit sicherem Instinkt für literarische Qualität, eine manchmal zur Schwermut und zur Hysterie neigende Schwärmerin. 1783 mit 22 wurde sie verheiratet. Heinrich von Kalb war früher Offizier in einem französischen Regiment, der sich im Kolonialkampf in Amerika ausgezeichnet hatte. Die Partie wurde durch Heinrichs älteren Bruder August eingefädelt, verheiratet mit Charlottes Schwester, ein, was die Vormünder der Mädchen nicht durchschauten, windiger, verlogener Blender.
Sie haben damals schon spekuliert und sich verspekuliert und sie brauchten neues Kapital, diese von Kalbs. Und dann hat August zu seinem Bruder Heinrich gesagt, du, da gibt's diese Schwestern, die können wir uns doch gemeinsam unter den Nagel reißen. Du nimmst die, ich nehme die andere. Und so geschah es.
Mit der Heirat, so die damalige Rechtslage, ging das Vermögen der reichen Erbinnen völlig in die Hände ihrer Männer über. Und die gerieten in einen Zockerrausch, der schließlich im Desaster endete. Doch erst einmal richtete Charlotte sich ein in ihrem neuen Leben. Sie liebte ihren Mann nicht, aber er war gutmütig, umgänglich, wenn auch deprimiert, weil seine Suche nach einer neuen Offiziersstelle so aussichtslos schien. Das Paar hatte deshalb noch keinen festen Wohnsitz, als es 1784 in Mannheim Station machte. Charlotte folgte wie immer ihrem Hobby.
Sie kümmert sich um die neue Literatur, die es da in Mannheim gibt. Da gibt es diesen Arzt, der sie berät als Schwangere. Und derselbe Mann, der schreibt auch noch neue Theaterstücke am Mannheimer Theater. Und sie beschließt einfach, da bleibe ich noch ein Weilchen. Also so richtig brav ist sie auch wieder nicht.
Was natürlich mit diesem jungen, rothaarigen Arzt zusammenhing. Friedrich Schiller war sein Name. Ein gemeinsamer Freund hatte ihn empfohlen. Er besuchte die Kalbs in ihrem Hotel und es funkte gleich beim ersten Treffen. Ach, wie sie beide schwärmten.
Durch Scheu nicht begrenzt, traulich, da gegenseitig mit dem Gefühl des Verstandenseins das Wort gesprochen werden konnte. Im Laufe des Gesprächs rasche Heftigkeit, wechselnd mit fast sanfter Weiblichkeit, und es weilte der Blick mit hoher Sehnsucht beseelt.
Liebe, eine Anziehung des Vortrefflichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Persönlichkeit, eine Verwechslung der Wesen.
Wenn Heinrich von Kalb unterwegs war, blieben seine Frau und der Dichter zurück, begeistert und verliebt. Und bis heute wird spekuliert, haben sie nun oder haben sie nicht die beiden? Man weiß es nicht. Schiller schrieb ein Gedicht.
Mir schauderte vor dem so nahen Glücke, und ich errang es nicht. Vor deiner Gottheit taumelte mein Mut zurücke, ich Rasender, und ich errang es nicht.
Wie auch immer, sie waren ein Liebespaar, entflammt von Philosophie und Literatur. Er der Dichter, der kreative Geist, sie die kritische Muse, die auch mal Kontra gab, die inspirierte und korrigierte, an der er sich reiben konnte. Schillers Königin nennt man Charlotte von Kalb in der Literaturwissenschaft, weil sie wohl die Vorlage abgab für die Königin in seinem Drama Don Carlos. Doch dann der Absturz. Schiller wollte weg, nach Leipzig. Charlotte brach zusammen.
Ist so weit mit mir gekommen, dass ich außer dieser keine Freude mehr kenne? Ich wusste nicht, wie verlassen, wie einsam ich werden würde, als sie gingen.
Er in typisch männlichem Unbehagen.
Wie sind Sie erregt? Eine solche Stimmung habe ich nie in Ihnen bemerkt. Ich beneidete Ihnen die Ruhe, frei von wechselndem Effekt.
Charlotte kam über Schiller hinweg, irgendwie, reiste, fand gute neue Freunde. Doch dann, 2 Jahre später, die Neuauflage. Noch in Mannheim hatte Charlotte für ihn Kontakte zum Weimarer Hof angebahnt. Er hoffte dort auf eine bezahlte Stelle. Und auch sie wollte schon seit längerem in das Zentrum der deutschen Literatur ziehen, wo sich nicht nur führende Dichter aufhielten, sondern auch einige sehr kluge Frauen. Ulrike Müller?
Natürlich inspiriert von den Ideen der Aufklärung der Französischen Revolution. Das roch schon so nach Veränderung und auch ein bisschen mehr nach Frauenrechten. Und das ist natürlich auch zu den Adelsdamen durchgedrungen. Und sie haben ihre Bildungsdefizite mit Lesebegeisterung und Gesprächen zu beheben versucht und waren gerade durch dieses offene Interesse für die Dichter, die da dann auch inzwischen sich niedergelassen hatten, ein wunderbares Gegenüber als fragende Person. Und dadurch gab es eine funkelnde, blitzende von Neugier der Frauen auf mehr angereicherte Gesprächskultur.
Weimar also. Und wieder war Charlotte verliebt und begeistert, führte Schiller in die Gesellschaft ein, protegierte ihn, machte ihn fit für den herzoglichen Hof. Doch er nutzte sie aus. Sogar scheiden wollte sie sich lassen. Aber Schiller hatte mittlerweile eine Professur in Jena im Auge und eine andere Charlotte, die von Lengefeld, die bequemer war, nicht so anspruchsvoll, nicht so hochgestimmt.
Eine Frau, die ein vorzügliches Wesen ist, macht mich nicht glücklich. Oder ich habe mich nie gekannt.
Und als Charlotte zum 2. Mal von Schiller verraten einen Nervenzusammenbruch erlitt, zogen er und die Schwestern Lengefeld über diese Hysterikerin her.
Schiller war ein richtiger, wunderbarer Tratschmann. Und er konnte eben dann auch richtig böse sein, als Charlotte ihm dann zu viel wurde und er sich der Nächsten zugeneigt hat, diesem Schwesternpaar von Lengefeld, und er sie irgendwie loswerden wollte, hat er richtige Intrigen angefangen und hat in die Welt gesetzt, dass die ja verrückt sei und überspannt sei. Dabei war sie einfach nur vollkommen enttäuscht.
Die üblen Nachreden von Schiller und den Lengefelds haben das Bild der Charlotte von Kalb für Jahrhunderte verdunkelt. Da spielt es kaum eine Rolle, wie sehr sie von anderen Geistesgrößen geschätzt wurde, von Herder oder von Goethe, der ihr sehr zugetan war. Denn sie verstand etwas von Literatur, erkannte Qualität. Beim jungen Friedrich Hölderlin zum Beispiel, der eine Zeit lang Erzieher ihres Sohnes war und den sie unterstützte. Oder bei einem jungen Dichter aus Franken, Jean Paul, dessen Werke sie las und dem sie einen begeisterten Brief schrieb.
Die schönsten Stunden verdanke ich dieser Lektüre, bei der ich gerne verweilte. Und in diesem Gedankentraume schwanden die Bildungen ihrer Fantasie gleich lieblichen Phantomen aus dem Geisterreiche meiner Seele vorüber.
Auch dieser Dichter kam nach Weimar, auch ihn protegierte Charlotte von Kalb, auch ihn führte sie in die Gesellschaft ein. Wieder verliebte sie sich, wollte sich scheiden lassen, heiraten. Doch Jean-Paul war zwar begeistert und entflammt und setzte ihr in seiner Literatur ein Denkmal als Titanide Linda, eine starke, überwältigende Frau. Aber wie 10 Jahre früher Friedrich Schiller benutzte auch er sie und ihre Gefühle.
Der Titan hat seine Raupenhülse zerrissen,
schrieb er ihr. Und als sie es wagte, einiges an seinen Schriften zu kritisieren, stutzte er sie zurecht.
In ihrem Urteil ist eigenes Gefühl zuweilen vorlaut.
Aber viele Formulierungen, ganze Passagen aus ihren Briefen fand sie später in seiner Dichtung wieder. Oft verzerrt, weil Jean-Paul sie selbst überhaupt nicht verstanden hatte.
Ich kenne nichts Trivialeres als die Vorstellung unserer meisten Aufklärer, auch Dichter, über Frauen.
Eigentlich schon genug Verlust, könnte man meinen, aber es kam noch schlimmer. Bereits 1782 war Charlottes geliebter Bruder Fritz gestorben, der sich rührend um sie gekümmert hatte. 20 Jahre später, 1804, hatten die Brüder Kalb das gesamte Vermögen ihrer Ehefrauen verspekuliert. Alle Besitzungen der Familie mussten verkauft werden. 1806 erschoss sich ihr Mann Heinrich, 2 Jahre später ihr ältester Sohn. Sie war eine liebevolle und fürsorgliche Mutter. Doch überlebte von ihren 3 Kindern nur eine Tochter, Edda. Und als die eine Stelle als Hofdame am preußischen Hof bekam, zog Charlotte von Kalb mit ihr nach Berlin, völlig verarmt und später auch erblindet. Man räumte ihr ein Zimmerchen im Palast ein und setzte eine kleine Rente aus. Und doch, ihr alter Zauber wirkte weiter. Ihr winziger Salon wurde zum Treffpunkt. Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Ulrike Müller:
Die jungen Männer kommen zu ihr und sie freundet sich mit Reivan Hagen an und Bettina von Arnim kommt zu ihr und sie ist ja inzwischen ganz blind. Und sie muss so beeindruckend gewesen sein im Gespräch, dass die Menschen auch wieder zu ihr gekommen sind. Neu, nochmal zu diesem Alterssitz.
Charlotte von Kalb diktierte Erinnerungen, sogar einen Roman, Cornelia, aber das Schreiben war eigentlich ihre Sache nicht. Sie brillierte vor allem im Gespräch und Gespräche wurden nun mal nicht aufgezeichnet. Aber im Echo der anderen, ihrer Freunde und Besucher und Bewunderer, ahnt man, dass sie etwas Besonderes gewesen sein muss. 40 Jahre lebte Charlotte von Kalb noch in Berlin. Sie starb mit 81, gelassen und klug.
Sie sitzt sozusagen auf einer Bruchstelle zwischen dem Adel, der da zerschellt gerade, und den Frauen, die sich emanzipieren. Und sie gehört zu beiden und passt nirgends hin. Sie ist dadurch gerade interessant, weil sie ihre Zeit so widerspiegelt. An ihr kann man das Unschöne dieser Zeit vielleicht sehen und wie großartig eine Frau sein kann und es doch im Tragischen endet.
Was ich von dieser Epoche erfahren, hat mich über Irrtum belehrt, über Trug und Wahn. Aber alles dies gehörte dazu, um die spätere Zeit meines Lebens sowohl zu bilden als zu erhellen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Charlotte von Kalb, die am 12. Mai 1843 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.